In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum Spirito tuo.
Aus dem Buch Jesus Sirach. Wenn Gott der Höchste es will, wird er mit dem Geist der Einsicht erfüllt. Er bringt eigene Weisheitsworte hervor und im Gebet preist er den Herrn. Er versteht sich auf Rat und Erkenntnis und erforscht die Geheimnisse. Er trägt verständige Lehre vor und das Gesetz des Herrn ist sein Ruhm. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich zu euch über den heiligen Petrus Canisius sprechen, eine sehr wichtige Figur des 16. Jahrhunderts in der katholischen Kirche. Er war am 8. Mai 1521 in Nimwegen in Holland geboren worden. Sein Vater war Bürgermeister der Stadt. Als er in Köln studierte, war er oft bei den Kartäusern der heiligen Barbara zu Gast. Diese Kartause war ein wirkliches Zentrum katholischer Spiritualität und er traf sich auch mit vielen anderen Menschen, die die sogenannte Devotio Moderna als Spiritualität kultivierten. Er trat in die Gesellschaft Jesu am 8. Mai 1543 in Magonza ein, nachdem er einen Exerzitienkurs mitgemacht hatte unter der Leitung von Petrus Faber, der einer der ersten Gefährten des heiligen Ignatius von Loyola war. Er wurde im Juni 1546 in Köln zum Priester geweiht und bereits im nächsten Jahr begleitete er den Kardinal Otto Truxes von Waldburg als Theologe. Er war anwesend auf dem Konzil von Trient, zusammen mit zwei Mitbrüdern Diego Leinetz und Alfonso Salmeron. 1548 sorgte es der heilige Ignatius dafür, dass Petrus Canisius in Rom seine geistliche Formung vollenden konnte und sandte ihn anschließend in ein Kolleg in Messina, wo er sich in ganz demütigen Hausdiensten übte. Am 4. Oktober 1549 erlangte er sein Doktorat in Bologna und wurde anschließend nach Deutschland zum Apostolat gesandt. Im Jahr 1549 besuchte er Papst Paul III. In Castel Gandolfo und dann begab er sich in die Basilika des heiligen Petrus, um zu beten. Hier hat er die Hilfe der großen heiligen Petrus und Paulus angerufen. Er bat sie darum, ihm eine dauernde Beständigkeit in seiner neuen Mission zu geben. Er schrieb in sein Tagebuch einige Worte dieses Buches. Er sagt, dort habe ich eine große Tröstung gespürt und die Gegenwart der Gnaden, die mir durch diese großen Fürbitter geschenkt wurden, Petrus und Paulus. Und meine Mission nach Deutschland wurde mir immer klarer. Und es schien mir so, als ob gerade Sie, diese beiden großen Apostel, mich nach Deutschland schickten und mir Ihre Unterstützung zusagten. Du weißt, o Herr, auf wie viele Weisen und wie oft du an diesem Tag mir Deutschland ans Herz gelegt hast. Ich war erfüllt von dieser Mission und für diese Mission wollte ich leben und sterben. Wir müssen immer präsent haben, dass wir uns in der Zeit der protestantischen Reformation befinden und dass der katholische Glaube angesichts der Faszination der Reform am Aussterben war. Petrus Canisius war also beauftragt, den katholischen Glauben wieder neu aufleben zu lassen in den deutschen Ländern. Das war nur dadurch möglich, dass er betete. dass viele darum beteten. Und es war auch nur dadurch möglich, dass er eine ganz tiefe Freundschaft, persönliche Freundschaft mit Christus hatte, mit Christus, dessen mystischer Leib die Kirche durch die Eucharistie genährt wurde und wird. Nachdem er also das vom heiligen Ignatius und von Papst Paul III. Diese Sendung erhalten hatte, brach Petrus Canisius nach Deutschland auf, besonders nach Bayern, wo er viele Jahre diese Sendung ausübte. Er war Dekan und Vizerektor der Universität in Ingolstadt und er sorgte für die moralische und religiöse Formung des Volkes. In Wien, wo er für kurze Zeit die Diözese administrierte, war er Seelsorger in den Krankenhäusern und in den Gefängnissen, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Und er bereitete die Publikation seines Katechismus vor. 1556 gründete er das Kolleg in Prag. Und er war bis zum Jahr 1569 der Provinzobere Deutschlands für den Jesuitenorden. Und in dieser Zeit seiner Provinzobernschaft schaffte er im deutschsprachigen Raum ein dichtes Netz an Gemeinschaften, an Ordenshäusern, besonders Kollegschulen errichtete er, die zu wichtigen Zentren der katholischen Spiritualität wurden. Er nahm auch an den Gesprächen in Worms mit den Protestanten teil, unter den Protestanten dort auch Melanchthon. Er war auch Apostolischer Nuntius in Polen. Er nahm auch an weiteren theologischen Gesprächen teil. Er begleitete den Kardinal Stanislaus Hosius, den Legaten von Pius dem IV. Zum Kaiser Ferdinand. Und er war am Ende des Konzils von Trient wieder dabei, wo er über die Frage des Kommunionempfangs unter beiden Gestalten und über den Index der verbotenen Bücher sprach. Im Jahr 1580 zog er sich nach Freiburg in die Schweiz zurück, ganz hingegeben an die Predigt des Evangeliums und das Verfassen seiner Werke. Dort starb er im Jahre 1597. Er wurde von Pius dem IX. Selig gesprochen, und zwar im Jahr 1864. Er wurde dann zum Kirchenlehrer erhoben und von Pius dem XI. Heilig gesprochen und zum Kirchenlehrer ernannt im Jahr 1925. Der heilige Petrus Canisius hat einen guten Teil seines Lebens im Kontakt mit den sozial wichtigen Menschen seiner Zeit verbracht. Und so konnte er durch seine Schriften einen großen Einfluss ausüben. Er hat die ganzen Werke von Cyril von Alexandrien und des heiligen Gregor des Großen herausgebracht. Er hat die Gebete des heiligen Nikolaus von früher herausgebracht und die Schriften des heiligen Hieronymus. Er hat auch die Biografie einiger Schweizer Heiligen geschrieben und einige homiletische Texte. Allerdings seine am weitesten verbreiteten Schriften waren seine drei Katechismen, die er zwischen 1555 und 1558 verfasste. Der erste Katechismus war für die Studenten verfasst, um ihnen die elementaren Begriffe der Theologie beizubringen. Der zweite richtete sich an die Jugendlichen des Volkes, um die Grundlagen des Glaubens zu legen. Und der dritte an Schüler der mittleren und höheren Schulstufen. Die katholische Lehre wurde hier durch Fragen und Antworten dargelegt mit biblischen Zitaten in großer Klarheit und ohne Polemik. Allein in der Zeit seines Lebens wurden 200 Editionen dieser Katechismen herausgegeben. In Deutschland, noch zur Zeit meines Vaters, so sagt der Papst, war dieser Katechismus einfach der kanisianische Katechismus. Dieser Katechismus hat durch Jahrhunderte den Glauben der Menschen genährt und geformt. Dies ist eine Charakteristik des heiligen Petrus Canisius. Er wusste ganz harmonisch den Glauben und die dogmatischen Prinzipien darzustellen, mit dem gebührenden Respekt jeder einzelnen Person gegenüber. Er wusste um die Unschuldigkeit derer, die durch die Glaubensspaltung zum falschen Glauben verführt wurden. Und er sagte, dass da hat aber so jemand, so ein Mensch keine Schuld dran. Was ganz außergewöhnlich war, Petrus Canisius vermied jede Polemik, jeden hasserfüllten Ausspruch, und das war selten zu jener Zeit, in den Auseinandersetzungen zwischen den Christen, und zwar von beiden Seiten. Sein Ziel war die Wiederbelebung des Glaubens in der Kirche. Und dazu diente ihm ganz besonders die große, tiefe Kenntnis der Heiligen Schrift und der Kirchenväter. Dieses selbe Wissen, das seine ganz persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut hatte und seine nüchterne Spiritualität, die aus der Devotio Moderna kam und aus der Mystik seiner Zeit. Es ist charakteristisch für die Spiritualität des heiligen Petrus Canisius eine ganz tiefe persönliche Freundschaft mit Jesus. Er schreibt am 4. September 1549 in seinem Tagebuch: Du, sagt er zu Jesus, hast mir das Herz geöffnet. Du hast mir dein heiligstes Herz geöffnet. Und es schien mir, als könnte ich es vor mir sehen und könnte ich aus jenem Quell trinken. Du hast mich sozusagen eingeladen, die Wasser meines Heils aus deinen Quellen zu erreichen, o mein Retter und Erlöser. Und er fühlte wie ein Kleid aus Friede, Liebe und Ausdauer ihm umgelegt wurde. Und daraus hat er sein ganzes Werk der Erneuerung des Katholizismus gestrickt. Diese seine Freundschaft mit Jesus war das Zentrum seiner eigenen Person. Und diese Freundschaft wurde aus seiner Liebe zur Heiligen Schrift, zu den Schriften der Kirchenvätern, zu den Sakramenten genährt. Er war sich selber bewusst, dass er in der Kirche das Werk der Apostel fortzusetzen hatte. Und jeder authentische Prediger des Evangeliums ist immer mit der Kirche und mit Jesus zutiefst vereint. Diese Freundschaft mit Jesus war gewachsen in dieser Kartause in Deutschland, wo er besonders in engem Kontakt mit zwei Mystikern aus dieser Kartause stand. Im Laufe der Zeit diese Freundschaft immer mehr vertieft. Er beschäftigte sich ganz intensiv mit der Betrachtung der Geheimnisse des Lebens Jesu, wozu die ignatianischen Exerzitien ihm auch eine große Hilfe waren. Und diese Entwicklung fand ihren Höhepunkt in seiner Ganzhingabe an seine Sendung für die deutschsprachigen Völker in der Basilika in Rom. Er war überzeugt davon, dass eine Seele nie zur Vollkommenheit gelangen kann, wenn sie nicht jeden Tag das intensive persönliche Gebet mit Jesus pflegt. dieses Beisammensein mit dem göttlichen Meister. Deswegen besteht unser Heiliger in seinen Schriften zur Unterweisung des Volkes auf der Wichtigkeit der Liturgie, besonders zu den großen Festen, aber auch bestand er auf der Teilnahme auf dem Empfang der Sakramente. So zeigte er die Notwendigkeit und die Schönheit, die das persönliche tägliche Gebet für ihn selbst mitbrachten, aber genauso die Schönheit an der Teilnahme am öffentlichen Glaubensleben in der Liturgie der Kirche. Der Wert dieser Äußerungen ist bis heute gültig, besonders seit im Zweiten Vatikanischen Konzil in der Konstitution Sacrosanctum Concilium genau dasselbe noch einmal bekräftigt wurde. Das christliche Leben, heißt es dort, wächst nicht, wenn es nicht genährt wird aus der Teilnahme an der Liturgie, ganz besonders durch die Teilnahme an der Sonntagsmesse und durch das persönliche tägliche Gebet, durch den persönlichen Kontakt mit Gott. Soweit das Zweite Vatikanum. Inmitten der tausend Aktivitäten, die uns im täglichen Leben umgeben, ist es so wichtig, jeden Tag Momente der ganz persönlichen Beziehung zu Gott zu finden, um ihn zu hören, mit ihm zu sprechen. Gleichzeitig ist auch das Beispiel, das der heilige Petrus Canisius nicht nur durch seine Schriften, sondern besonders durch sein Leben gegeben hat. Dieses Beispiel ist also fortwährend aktuell. Er lehrt uns mit Klarheit, dass das apostolische Ministerium Früchte in den Herzen der Gläubigen nur dann hervorrufen kann, wenn der predigt, ein ganz persönlicher Zeuge Jesus ist und sein kann. Es muss klar sein, dass der den Glauben verkündet, ganz und gar im Dienst Jesu, im Dienst der Kirche steht. Er muss ein moralisch kohärentes Leben führen und er muss ein Leben, das von göttlicher Liebe geprägt ist, führen. Schauen wir auf sein Leben und ahmen wir es nach in seinem Anhangen an Christus. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über den heiligen Petrus Canisius sprechen, der auch zweiter Apostel Deutschlands genannt wird. Er wurde am 8. Mai 1521 in Nimwegen in den heutigen Niederlanden geboren. Während seines Studiums an der Kölner Universität stand er mit mehreren tiefgläubigen Menschen der sogenannten Devotio Moderna in engem Kontakt. Nach geistlichen Exerzitien unter der Führung des seligen Pater Peter Faber, einem der ersten Gefährten des heiligen Ignatius von Loyola, trat er in den Jesuitenorden ein. Im Alter von 25 Jahren wurde er zum Priester geweiht und dann bereits ein Jahr später als Theologe des Augsburger Bischofs am Konzil von Trient teil. In Bologna wurde er zum Doktor der Theologie promoviert und kehrte mit dem Segen Papst Paulus III. Nach Deutschland zurück. Als er noch in Rom an den Gräbern der Apostel betete, hat er eine Vision, das geöffnete Herz Jesu gesehen. Und der Herr versprach ihm für seine Aufgabe ein geistliches Gewand, das aus drei Teilen gewoben war, aus innerem Frieden, Liebe und Ausdauer. Mit diesen drei Kräften hat er versucht, die Kirche in Deutschland zu erneuern. Petrus Canisius ging zunächst als Professor nach Ingolstadt, die Vorgängeruniversität der Universität München, und wirkte dann im Zuge der katholischen Erneuerung als Lehrer und Prediger in Dillingen, Innsbruck, Wien, Prag und Fribourg in der Schweiz, wo er jeweils Jesuitenkollegien gründete. Große Beachtung verdient sein schriftstellerisches Werk. Er hat drei Ausgaben des Katechismus geschaffen für Kinder, Schüler und Studenten und in klarer und ganz unpolemischer, von der Schrift und den Vätern her inspirierten Weise Fragen und Antworten formuliert, in denen das Ganze des Glaubens zum Vorschein kommt. Und er hat damit Generationen im Glauben geprägt, noch zu seinen Lebzeiten. sind 200 Auflagen seines Katechismus erschienen. Bis zum 19. Jahrhundert wurden weiter hunderte von Auflagen gedruckt. Und er ist so wirklich der Erneuerer der Katechese und damit des Glaubensbewusstseins in der Kirche in Deutschland geworden. Im Alter von 76 Jahren starb er in Fribourg nach einem überaus erfüllten Leben. Papst Pius XI. Hat ihn dann 1925 zum Kirchenlehrer erklärt. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Wie der heilige Petrus Canisius wollen wir stets die Wahrheit suchen und für sie eintreten, um so unsere innere Freundschaft mit Christus zu vertiefen und zu verlebendigen, die das Herzstück und die Mitte seines Lebens gewesen ist. Die Freundschaft mit Christus, dessen offenes Herz er gesehen hat, von dem er sich aufgefordert fühlte, aus den Wassern des Lebens zu trinken, die von ihm kamen. Dies ist die Mitte, von der wir Christen leben, und dies ist die Mitte, von der die Kirche immer wieder erneuert werden kann. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt in Rom.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.